NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Venoir. Guten Abend und willkommen im Echo des Tages mit diesen Themen im Überblick. Geldwäsche und Untreue. Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt gegen Franz Beckenbauer. OSZE-Außenministertreffen. Ukraine-Konflikt im Blickpunkt. Dazu auch der Kommentar. Besuch bei Erdogan, EU-Parlamentschef Schulz in Ankara. Vor der Wahl zum Schweriner Landtag, Bundeskanzlerin verteidigt ihre Flüchtlingspolitik im Exklusivinterview mit dem NDR. Ausbildungsreport, Lehrlinge klagen über hohen Leistungsdruck. Und zum Schluss berichten wir über die diesjährigen Preisträger des Aachener Friedenspreises. Die Affäre um das WM-Sommermärchen 2006 droht Franz Beckenbauer nun doch noch einzuholen. Die Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt schon seit November unter anderem wegen des Verdachts der Geldwäsche und Untreue. Beschuldigte in diesem Ermittlungsverfahren sind auch Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst Rudolf Schmidt. Alle gehörten zum Kreis der damaligen WM-Organisatoren. Worum genau es geht, erklärt aus Zürich Dietrich Karl Meurer.
Bei den Ermittlungen geht es um die Summe von 6,7 Millionen Euro. Die soll in den Jahren vor der Fußball-WM 2006 geflossen sein. Von Deutschland über ein Konto von Franz Beckenbauer und dessen früheren Manager Robert Schwan über ein Konto einer Schweizer Kanzlei an eine Firma in Katar. Diese Firma gehörte dem inzwischen wegen Korruption gesperrten damaligen FIFA-Vize Mohammed bin Hammam. Offiziell war das Geld für eine Gala-Veranstaltung gedacht. Doch, so die Berner Bundesanwaltschaft, diente die Summe nicht zur Mitfinanzierung der Gala, sondern der Tilgung einer Schuld. Und davon hätte, so der Verdacht, Franz Beckenbauer gewusst, genauso wie auch die anderen Mitglieder des Organisationskomitees der Fußball-WM 2006 in Deutschland, die beiden ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach, sowie der ehemalige DFB-Generalsekretär Horst Rudolf Schmidt. Gegen diese drei wurden die Strafverfahren bereits im letzten Jahr, Anfang November, eröffnet. Der Vorwurf, auch gegen Beckenbauer, lautet: Verdacht auf Betrug, Untreue, Geldwäscherei und Veruntreuung. Darauf stehen Geldstrafen und auch Haftstrafen von bis zu 3 Jahren, in schweren Fällen bis zu 5 Jahren. Die Ermittlungen finden, so hieß es in der Mitteilung aus Bern, in Abstimmung mit den zuständigen Behörden in Österreich und Deutschland statt. Auch das Schweizer Bundesamt für Polizei sei eingebunden. Mehrere Hausdurchsuchungen seien durchgeführt worden. Die Schweizer Bundesanwaltschaft verwies auf die Unschuldsvermutung, die auch in diesem Falle gelte. Beckenbauer hatte eine Schuld stets von sich gewiesen. Zu den Ermittlungen war von ihm und seinem Management keine Stellungnahme zu erhalten. Die ominöse Millionenzahlung nach Katar ist schon länger bekannt. Sie war auch schon Gegenstand eines Untersuchungsberichts der Kanzlei Freshfields. Da das Geld aber seinen Weg über die Schweiz genommen hat, wurden nun auch die Schweizer Ermittler aktiv.
Die Themenliste ist lang, wenig verwunderlich bei all den Krisenherden in der Welt. Angespannter könnte die Atmosphäre beim Treffen der OSZE-Außenminister in Potsdam wohl kaum sein. Vorneweg wird seit heute Mittag über den Ukraine-Konflikt diskutiert. Deutschland hat in diesem Jahr den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit. Michael Kück berichtet.
Hauptthema beim Treffen der OSZE-Außenminister in Potsdam ist der militärische Konflikt in der Ostukraine. Bundesaußenminister Steinmeier sprach dabei von einer insgesamt beunruhigenden Situation.
Ich bin so unzufrieden wie viele andere mit dem Stand der Umsetzung des Minsker Abkommens.
Dennoch gäbe es auch hoffnungsvolle Nachrichten.
Die ersten Beobachtungen, die wir heute im Verlaufe dieses Tages machen konnten, war jedenfalls, dass es erfreulicherweise einen deutlichen Rückgang der militärischen Aktivitäten längs der Konfrontationslinie gab.
Der Konflikt belegt für ihn, wie dringend die OSZE gebraucht wird, als zurzeit einzige Institution in Europa für regelmäßige Gespräche zwischen dem Westen und Russland. Steinmeier forderte die Konfliktparteien zudem auf, die Arbeit der OSZE im Kriegsgebiet zu respektieren und verurteilte Angriffe auf deren Beobachter in den vergangenen Wochen. Rund 40 Außenminister treffen sich heute zu eintägigen Beratungen in Potsdam. Dabei geht es neben dem Ukraine-Konflikt auch um den internationalen Terrorismus und den Umgang mit der Flüchtlingskrise.
Die Friedensbemühungen für die Ostukraine sind das Thema beim OSZE-Treffen, wie eben gehört. Die Waffenruhe wird immer wieder durchbrochen. Nur heute schweigen die Waffen, denn ein neues Schuljahr hat begonnen. Die Kinder sollten wenigstens an ihrem ersten Schultag gefahrlos ihre Schulgebäude erreichen. Aus Moskau, Hermann Krause.
Es war eine jener typischen Stellungnahmen von Alexander Hug, dem Vizechef der OSZE-Beobachtermission in der Ukraine, zur Situation in den umkämpften Gebieten. Auch wurden in dieser Woche Flugabwehrraketensysteme eingesetzt. Wir haben die entsprechenden Trichter im Boden gefunden, und zwar in den von der Ukraine kontrollierten Dörfern in der Nähe von Donetsk. Auffallend ist, dass der Schweizer Hug nie sagt, wer geschossen hat. In den Berichten heißt es dann höchstens, das Feuer kam aus südlicher oder aus nördlicher Richtung. Die Luftaufklärung der OSZE-Mission zeigt auch, dass 47 Flugabwehrsysteme in der selbsternannten Republik Luhansk am letzten Freitag registriert wurden. An die 800 Beobachter waren insgesamt seit März 2014 im Einsatz. Die OSZE enthält sich dabei jeglicher politischer Stellungnahme. An dem Zustandekommen des seit heute geltenden Waffenstillstands ist sie nur indirekt beteiligt. Vielmehr wurde die Feuerpause von den Konfliktparteien vereinbart, da heute der 1. September ist, also der Schulbeginn. Die Kinder sollen deshalb ungehindert zur Schule gehen können. Der ukrainische Präsident Poroschenko: Unsere Position ist eindeutig, wir wollen Frieden. Ich habe eine völlige Waffenruhe angeboten, unsere Kollegen in der OSZE haben uns unterstützt. Auch unsere Partner im Normandie-Format, nämlich Frankreich und Deutschland. Die Antwort hängt nur von einer Person ab, die die Aggression gegen unseren Staat organisiert hat. Das ist Wladimir Putin. Der aber hat das sogenannte Normandie-Format aufgekündigt. Nun ist unklar, ob Moskau jegliche Gespräche mit Kiew ablehnt. Während Wladimir Putin fordert, dass die besetzten Gebiete einen Sonderstatus erhalten, wie im Minsker Vertrag vereinbart, besteht Poroschenko darauf, dass Russland zuerst die Grenze freigibt. Wissen Sie, der Schlüssel für den Frieden, das ist die 400 Kilometer lange Grenze. Wir schlagen vor, dass eine bewaffnete OSZE-Polizeimission diese unter Kontrolle nimmt. Dann wird es kein russisches Militär mehr auf unserem Gebiet geben. Dann wird alles gut sein. Die Bewohner sehen in der heute verkündeten Waffenruhe zum Schulbeginn zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer. Allerdings war auch schon vor einem Jahr, zum 1. September, eine Feuerpause vereinbart worden. Diese hielt lediglich 10 Tage.
Die OSZE, eine zahnlose Organisation oder was kann sie in diesen Krisenzeiten bewirken? Ein Kommentar von Christoph Prössl.
Es sind die großen Namen, die Außenminister Steinmeier gleich zu Beginn des Treffens bemüht hat. Willy Brandt, Egon Bahr, Hans-Dietrich Genscher. Steinmeier will bei den Politikern anknüpfen, die für einen Dialog zwischen Ost und West eingetreten sind. Brandts Ostpolitik, der Wandel durch Annäherung, ist für den SPD-Politiker ein Vorbild. Diese Politik ebnete den Weg zur Schlussakte von Helsinki, also der Vereinbarung, in der Länder aus Ost und West 1975 die territoriale Integrität der Staaten und eine friedliche Konfliktlösung verabredeten. Das Dokument war ein Meilenstein der Friedenspolitik in Europa. Im Rahmen der OSZE vereinbarten die Länder auch eine Rüstungskontrolle, die Obergrenze für Waffen, den Austausch von Informationen über Truppenbewegungen und Manöver. All das ist Vergangenheit. Russland hat die Grenze der Ukraine verletzt. Neue Waffensysteme sind kein Bestandteil mehr der Kontrolle und der politische Wille, über Manöver und Stationierungen zu informieren, ist dahin. Im Kräftemessen donnerte ein russisches Jagdflugzeug wenige Meter über ein amerikanisches Schiff in der Ostsee. Die Beobachter der OSZE stehen im Osten der Ukraine hilflos zwischen den Fronten und führen Strichliste über Kampfhandlungen, die die Vereinbarung zum Waffenstillstand verletzen, von beiden Seiten. Der russische Außenminister Lavrov schickte nur seinen Stellvertreter nach Potsdam. Kurzum, wer braucht noch die OSZE? Es sind hohe Maßstäbe, die Steinmeier anlegt, wenn er Willy Brandt, Egon Bahr und Hans-Dietrich Genscher nennt. Denn von einer Annäherung mit Russland ist derzeit wenig zu spüren. Der SPD-Politiker Frank-Walter Steinmeier beruft sich auf zwei große Denker der Sozialdemokratie, um auch innenpolitisch zu punkten. Trotzdem, Steinmeier hat recht, wenn er die Außenminister der OSZE nach Potsdam einlädt und die Organisation wieder stärken will. Außenpolitik bedeutet reden, sehr oft leider auch ohne Ergebnis. Die Chance, eine Lösung zu finden, muss als Aussicht oft schon reichen. Es nicht versucht zu haben, wäre ein großer Fehler. Die Friedensbemühungen um die Ukraine stocken. Vielleicht ist es gerade deswegen klug, die Rüstungskontrolle auf die Agenda zu setzen. Ein neues Thema, in dem Ost und West zueinander finden, könnte Vertrauen schaffen und die Möglichkeiten für einen Frieden im Osten der Ukraine befördern. An hohen Ansprüchen kann man scheitern, aber ohne hehre Ziele kommt die Politik auch nicht weiter.
Christoph Prössl kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 die Zeit 18.40 Uhr, 20 Minuten vor 7. Die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei sind angespannt. Seit dem Putschversuch wirft Präsident Erdogan europäischen Politikern mangelnde Solidarität vor. Auf der anderen Seite kritisiert die EU das Vorgehen der Türkei gegen mutmaßlich am Putschversuch Beteiligte oder Regierungskritiker. Der SPD-Politiker und EU-Parlamentschef Martin Schulz ist einer der schärfsten Kritiker. Doch nun reiste er als erster EU-Spitzenpolitiker seit dem Putschversuch zu Erdogan. Gunnar Köhne berichtet.
Der Präsident des Europäischen Parlaments Martin Schulz hat nach einem Treffen mit dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim Verständnis dafür gezeigt, dass die türkische Regierung über die zurückhaltenden Reaktionen Europas auf den gescheiterten Putschversuch enttäuscht gewesen sei. Schulz ist der erste ranghohe europäische Politiker, der Türkei nach dem Umsturzversuch vom 15. Juli einen offiziellen Besuch abstattet. Ministerpräsident Yildirim nannte den Besuch zwar spät, fügte aber hinzu, dass er hoffe, dass Europa nun die Gefährlichkeit der sogenannten Gülenbewegung verstanden habe. Schließlich gäbe es auch im Ausland zahlreiche Einrichtungen dieser Bewegung. In den Streitfragen Flüchtlingsabkommen und Visumfreiheit für türkische Staatsbürger gab es offenbar keine Annäherung. Regierungschef Yildirim lehnte die von der EU für die Visumfreiheit geforderte Änderung des türkischen Antiterrorgesetzes ab. Beide Seiten betonten aber, man bleibe in den strittigen Fragen weiter auf einer Lösungssuche. Die in der Türkei derzeit inhaftierten über 100 Journalisten und Schriftsteller bezeichnete Yildirim als Terrorunterstützer und wies europäische Kritik am Zustand der Meinungsfreiheit in seinem Land zurück.
Es sind noch gut 2 Monate bis zur Präsidentschaftswahl in den USA. Momentan brechen sowohl Hillary Clinton und Donald Trump einen Rekord. Sie haben beide in Wahlumfragen die höchsten Unpopularitätswerte seit 30 Jahren. 59% lehnen Clinton ab, knapp darüber 60% sind gegen Trump. Ob dieser mit seinen jüngsten Wahlkampfreden über Grenzmauern und ein hartes Vorgehen gegen illegale Migranten punkten kann, ist allerdings fraglich, wie Rolf Büllmann aus Washington berichtet.
Für seine Anhänger hat Donald Trump groß gepunktet. Durch seinen Besuch in Mexiko und dadurch, dass er seine harte Linie im Kampf gegen die illegale Einwanderung betont hat, sehen sie sich bestätigt. Trump, so argumentieren seine Unterstützer in den Morgenshows der US-Fernsehsender, sei der Einzige, der das Land sicher halten könne. Das Clinton-Lager sieht sich ebenfalls bestätigt, auf ganz andere Art allerdings. Trump befeuere eine Hasskampagne, ließ Hillary Clinton mitteilen. Er habe seine so wörtlich bislang dunkelste Rede gehalten und spiele Menschen gegeneinander aus. Die große Frage ist, ob es Trump gelungen ist, Wähler von sich zu überzeugen, die bislang unentschlossen waren. Schließlich kann er nur so die Wahl gewinnen. Und das zweifeln Beobachter an. Die konservative Kommentatorin Anna Navarro sagte dazu, Trump habe mit seinem gestrigen durchaus erfolgreichen Besuch in Mexiko den Nachmittag gewonnen, mit seiner negativen und unnachgiebigen Rede danach dann aber den Abend verloren.
Am kommenden Sonntag sind in Mecklenburg-Vorpommern Landtagswahlen und die Bundeskanzlerin rief im Interview mit NDR Info dazu auf, wählen zu gehen. Denn je mehr Menschen wählten, desto geringer sei der Anteil bestimmter Parteien, die aus ihrer Sicht keine Lösung für die Probleme hätten und sich im Protest erschöpften, oft auch mit Hass gepaart, so Merkel. In der Integration der Flüchtlinge, der inneren Sicherheit und im Erhalt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Deutschlands sieht sie die wichtigsten Aufgaben. Anna Engelke fasst das Interview zusammen.
Mit Kritik hält sich Angela Merkel üblicherweise zurück. Wenn sie etwas stört, dann formuliert die Kanzlerin es zurückhaltend. So auch jetzt im Fall ihres Wirtschaftsministers Sigmar Gabriel von der SPD. Gabriel hatte am Wochenende die Verhandlungen über das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP als de facto gescheitert erklärt. Im Interview mit dem NDR widersprach Merkel ihrem Vizekanzler.
Dass mitten in den Verhandlungen, die jetzt zwar in ihre Endphase eintreten, aber jetzt schon sozusagen gesagt wird, man glaubt nicht mehr, dass sie wir Erfolg haben, ist zumindest ungewöhnlich.
Die Kanzlerin selbst warb für das umstrittene Handelsabkommen zwischen der EU und den USA.
Ich glaube, dass ein solches Abkommen für uns Arbeitsplatzchancen bietet und wir brauchen in Europa dringend Arbeitsplätze.
Ein weiterer Reibungspunkt zwischen Merkel und Gabriel, die Flüchtlingspolitik der Großen Koalition. Gabriel hatte sich am Wochenende davon distanziert. Die Unionsparteien hätten wichtige Entscheidungen zur Integration der Flüchtlinge verzögert, so der Vorwurf von SPD-Chef Gabriel. Merkel sah das im NDR-Interview anders.
Für mich zählt als Bundeskanzlerin, dass wir alle Entscheidungen im Zusammenhang mit den Flüchtlingen gemeinsam getroffen haben, im Übrigen auch mit den Ländern. Wenn man manchen Ministerpräsidenten hört, kommt man da auch nicht sofort drauf.
Offenbar meinte Merkel damit den Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering von der SPD. Er hatte Merkels Flüchtlingspolitik als realitätsfremd kritisiert. Die Kanzlerin gestand zu, ihre Entscheidung, viele Geflüchtete in Deutschland aufgenommen zu haben, habe Kontroversen ausgelöst. Die Bewältigung der Flüchtlingskrise ist für sie allerdings auf einem guten Weg.
Wir haben Kommunen und Länder unterstützt, auch seitens des Bundes, um diese große Aufgabe zu bewältigen, ohne dass wir den Bürgerinnen und Bürgern in irgendeiner Weise Leistungen kürzen mussten, sondern im Gegenteil, wir konnten auch für die lange schon hier lebenden Menschen etwas tun.
Mit Blick auf Mecklenburg-Vorpommern räumte Merkel ein, dass es dort zwar nur sehr wenige Flüchtlinge gebe, trotzdem hätten einige Menschen Sorge, zu kurz zu kommen. Die AfD liegt Umfragen zufolge in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen vor der CDU. Merkels Hoffnung für die Landtagswahl an diesem Sonntag? Eine hohe Wahlbeteiligung.
Je mehr Menschen wählen gehen, umso geringer ist auch dann der Anteil bestimmter Parteien, die aus meiner Sicht keine Antwort auf die Probleme der Menschen geben, die sich im Protest erschöpften, aber oft auch mit Hass gepaart.
Mit den Parteien in der rechten Ecke kann Angela Merkel wenig anfangen. Aber offenbar auch nicht mit den Linken. Zumindest nicht, wenn es um einen Nachfolger von Bundespräsident Gauck geht.
Gespräche mit den Linken werde ich darüber nicht führen, aber mit den Sozialdemokraten, aber man wird auch mit den Grünen zum Beispiel sprechen, mit der FDP sprechen.
Dabei werde auszuloten sein, ob es gelinge, einen von einer breiten Mehrheit getragenen Kandidaten oder eine Kandidatin zu finden. Ob es zu einer strittigen Abstimmung kommen werde, das wisse sie heute noch nicht, so die Kanzlerin.
Ja, die Kanzlerin, sie verteidigt ihre Politik. Bei den Wählerinnen und Wählern kann sie damit offenbar nicht punkten. Ihre Umfragewerte sind weiter gesunken und die CDU insgesamt verliert in der Wählergunst, wie der neue ARD-Deutschland-Trend zeigt. Einzelheiten von Ellen Ini.
Ist Schwarz-Grün eine Option für die nächste Bundesregierung? 46% der Bürger würden eine solche Koalition gut für Deutschland finden. Knapp dahinter liegt Schwarz-Rot, also die Fortsetzung der jetzigen Koalition, die 45% der Menschen gut finden. Nur 31% meinen, dass ein rot-rot-grünes Bündnis eine gute Option für eine künftige Bundesregierung wäre. Das hat eine Umfrage von Infratest DiMa für den ARD-Deutschland-Trend ergeben. Die Kanzlerin büßt weiter an Popularität ein. Mit ihrer Arbeit sind 45% der Bürger zufrieden, 2 Punkte weniger als im Vormonat. Das ist Angela Merkels schlechtester Wert seit 5 Jahren. Knapp dahinter der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer mit unverändert 44% Zustimmung. Mit der Arbeit von Vizekanzler Sigmar Gabriel sind 41% der Menschen zufrieden, 2 Punkte mehr als im Vormonat. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 33%, 1 Punkt weniger als im Vormonat. Die SPD gewinnt 1 Punkt hinzu und landet bei 23%. Die Linke bleibt unverändert bei 9%, die Grünen verschlechtern sich um 2 Punkte auf 11%, die FDP ist stabil bei 5%, die Alternative für Deutschland verbessert sich um 2 Punkte und kommt auf 14%. Alle Ergebnisse des Deutschland-Trends heute Abend in den Tagesthemen im Ersten.
Der legendäre Privatagent Werner Maus könnte schon in Kürze am Landgericht Bochum vor Gericht stehen. Die Anklage der Staatsanwaltschaft, die Maus millionenfache Steuerhinterziehung vorwirft, wurde zugelassen. Maus war schon in den 60er Jahren für Konzerne und Regierungen rund um den Globus im Einsatz. Auch für den Bundesnachrichtendienst hat er gearbeitet. Worum es in dem Strafverfahren geht, berichtet Kersten Mügge.
Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung geht es um hinterzogene Steuern über rund 15 Millionen Euro. Aufgrund der Höhe der Summe droht Maus eine Haftstrafe, sollte er tatsächlich verurteilt werden. Im Jahr 2012 waren die Finanzbehörden in Nordrhein-Westfalen auf einer Steuer-CD auf einen Klaus Möllner gestoßen, wie sie herausfanden, ein Deckname von Maus. Dieser war wirtschaftlich Berechtigter von Liechtensteiner Stiftungen und einem Depot in Luxemburg über 60 Millionen Schweizer Franken, wovon der Fiskus zuvor nichts wusste. Die Verteidiger von Maus weisen alle Vorwürfe zurück. Maus sei nur Treuhänder des Geldes. Es stamme von westlichen Geheimdiensten. Diese hätten ihm 1985 einen Geheimfonds eingerichtet, damit er seine Operationen habe finanzieren können. Zunächst seien ihm 23 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt worden. Die Geldgeber hätten danach den Fonds immer wieder aufgefüllt. Das Geld sei dann später nach Luxemburg transferiert worden, ebenfalls unter einer Legende, um der Sachbearbeiterin der Bank den Geheimfonds nicht offenbaren zu müssen. Die Bochumer Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass Maus ein Lügengebäude aufgebaut hat, um die Steuerbehörden zu täuschen. Ob es den Geheimfonds wirklich gab, ist für die Ermittler allerdings nicht entscheidend. Aus ihrer Sicht ist ausschlaggebend, ob es sich bei dem Luxemburger Vermögen um jenes Geld handelt, das Maus 1985 erhalten hatte. Werner Maus bezeichnet sich selbst als ersten Undercover-Agenten Deutschlands. Vor allem in den 70er, 80er und 90er Jahren war er für verschiedene private Auftraggeber und Behörden wie den Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt als verdeckter Ermittler tätig. Er soll an der Rückführung des Kölner Domschatzes ebenso beteiligt gewesen sein wie an Geiselbefreiungen in Südamerika, Verhandlungen mit der Hisbollah oder Operationen gegen die Rote Armee-Fraktion.
Knapp 2/3 aller Azubis klagen über hohen Leistungsdruck während ihrer Ausbildung, der dazu führe, dass sie, selbst wenn sie krank sind, zur Arbeit gingen. Auch regelmäßige Überstunden seien an der Tagesordnung. Das geht aus dem neuen Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbunds hervor, der rund 14.000 Lehrlinge über ihre Situation befragte. Einzelheiten von Janina Lückhoff.
Ich bin Azubi im ersten Lehrjahr zum Kaufmann für Büromanagement. Mein eingetragener Ausbilder ist oft nicht anwesend und falls er mal da ist, hat er keine Zeit, sich um mich zu kümmern oder mich auszubilden. Ansonsten gibt es niemanden im Betrieb mit Ausbilderschein.
Ich befinde mich im ersten Lehrjahr zum zahnmedizinischen Fachangestellten. Ich arbeite mehr als 8 Stunden am Tag, mache dann noch Überstunden jede Woche und gehe, wenn Notdienst ist, auch am Samstag und am Sonntag arbeiten.
Nur 2 Beispiele von vielen, wie der Arbeitsalltag von Auszubildenden in Deutschland aussehen kann. Zwar sagen knapp 72% der Befragten, sie seien mit ihrer Ausbildung zufrieden. Im Umkehrschluss heißt das aber, 28% sind es nicht. Und die arbeiten fast immer in den gleichen Branchen. Wer Koch oder Köchin werden will, Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk oder zahnmedizinischer Fachangestellter, bewertet seine Ausbildung laut dem jüngsten Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes als besonders schlecht. Florian Hagenmiller, Bundesjugendsekretär beim DGB, erklärt, woran es aus Sicht der Azubis hapert.
Sie sind überdurchschnittlich häufig langen und ungünstigen Arbeitszeiten sowie häufigen Überstunden ausgesetzt, beklagen eine oftmals fachlich ungenügende Anleitung und erhalten eine unterdurchschnittliche Vergütung.
Überstunden stehen für gut 1/3 der 13.600 Befragten auf der Tagesordnung, obwohl sie gar nicht vorgesehen sind.
Im Durchschnitt werden 4,3 Überstunden pro Woche geleistet. Jeder 7. Auszubildende geht bei dem dafür vorgesehenen Freizeitausgleich oder finanziellen Ausgleich leer aus.
Ein weiteres Drittel hat keinen betrieblichen Ausbildungsplan bekommen, kann also die Ausbildungsinhalte nicht überprüfen. Jeder 10. klagt darüber, ausbildungsfremde Tätigkeiten ausüben zu müssen.
Ich werde von meinem Ausbilder immer wieder zu Hilfsarbeiten wie Fahrzeuge waschen, Kunden heimfahren und so eingesetzt. Mir fehlt die praktische Seite des Berufs. Autos waschen hingegen habe ich in den letzten 2,5 Jahren gelernt. Ich habe Angst vor der praktischen Prüfung.
Aus Sicht des Deutschen Industrie- und Handelskammertages ist der Wechsel von der Schule in den betrieblichen Alltag mit Herausforderungen verbunden. Doch gerade das frühzeitige Kennenlernen des Arbeitsalltags, der auch neue Belastungen und das Einüben neuer Spielregeln in der Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und Kollegen mit sich bringe, machten den Vorteil der dualen Ausbildung aus. Wörtlich teilt der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Derks mit, an solchen Herausforderungen, die anfangs als belastend empfunden werden, können Azubis oft auch wachsen und von den Erfahrungen später im Job profitieren. Für den DGB ist es dagegen absolut unbegreiflich, dass manche Branchen ihrer Verantwortung nicht nachkämen und damit die duale Ausbildung in Deutschland in Gefahr brächten. Noch einmal der DGB-Bundesjugendsekretär Hagenmiller.
Wenn nicht jetzt diejenigen, die dafür verantwortlich sind, handeln, wird das duale Ausbildungssystem an einigen Stellen sicherlich an die Wand fahren. Das ist absolut fahrlässig aus unserer Sicht.
Es sei nicht verwunderlich, sagt Hagenmiller, dass gerade jene Branchen ihre Ausbildungsstellen nicht besetzen können, die sich am unteren Ende des Rankings befänden. Auch die stellvertretende DGB-Vorsitzende Hanak kommt zu dem Schluss.
Die Ergebnisse des Ausbildungsreportes zeigen eine dringende Notwendigkeit, die Qualität der dualen Ausbildung zu verbessern. Eine Novellierung des Berufsbildungsgesetzes ist notwendig.
So müssten die Azubis einen rechtlichen Anspruch haben auf einen betrieblichen Ausbildungsplan, der die Inhalte der Ausbildung zeitlich und sachlich festhalte. Außerdem müsse gesetzlich festgehalten werden, dass die wöchentlich vereinbarte Arbeitszeit nicht überschritten werden dürfe. Beispiele wie die eingangs geschilderten sollen so der Vergangenheit angehören. Am zufriedensten mit ihrer Ausbildung sind übrigens angehende Mechatroniker, Industriemechaniker, Bankkaufmänner und Frauen und Betriebselektroniker.
Die EU-Kommission hat ein AIDS-Prophylaxe-Medikament zugelassen. Es trägt den Namen Truvada und soll vor einer Infektion mit dem HI-Virus schützen. Aus Brüssel, Karin Bentsch.
Es geht um Menschen, die ein hohes Risiko haben, sich mit HIV anzustecken. Zum Beispiel Prostituierte oder Homosexuelle, die ungeschützten Geschlechtsverkehr haben. Sie können das Vorbeugemedikament Truvada künftig in der Europäischen Union bekommen. Bislang ist es zum Beispiel in den Vereinigten Staaten und in Südafrika erlaubt. Wann genau Truvada auf den europäischen Markt kommt, ist allerdings noch nicht klar. Einige AIDS-Experten setzen große Hoffnungen in das Medikament. Die tägliche Einnahme der rezeptpflichtigen Pille soll das Risiko senken, sich mit HIV zu infizieren. Das Medikament enthält zwei Wirkstoffe, die die Virusvermehrung in den Zellen hemmen. So kann ein Einnisten des HIV-Virus und damit eine Infektion verhindert werden. Doch das Medikament ist teuer. Experten schätzen, dass es in Deutschland monatlich rund 800 Euro pro Patient kosten wird. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen diese Kosten nicht. Kritiker warnen, dass die Einnahme einer Vorsorgepille alleine nicht reicht. Denn das Medikament könnte zwar vor HIV schützen, nicht aber vor anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen. Insofern raten Experten weiter zur Benutzung von Kondomen.
In wenigen Minuten wird in Aachen der gleichnamige Friedenspreis verliehen. In diesem Jahr geht er zu gleichen Teilen an die Bürgerinitiative Offene Heide in Magdeburg und an ein Friedenskomitee türkischer Wissenschaftler. Warum sie die Preise erhalten, darüber informiert aus Aachen Ingo Wagner.
Dass türkische Wissenschaftler wegen ihres Einsatzes für Frieden und Demokratie in ihrer Heimat verfolgt werden, steht im Mittelpunkt des Interesses bei der heutigen Verleihung des Aachener Friedenspreises. Der türkische Präsident Erdogan beschimpfte die Akademiker in einer öffentlichen Rede als dunkle, ignorante Gestalten und als Vaterlandsverräter. Er forderte die Justiz auf, gegen sie vorzugehen, erinnert sich die Hochschuldozentin Esra Mungan, die heute in Aachen den Friedenspreis entgegennimmt.
Ich und drei von meinen Kollegen, wir sind verhaftet worden. Wir sind jetzt entlassen worden, aber der Prozess geht weiter.
Gegen die Psychologiedozentin von der Universität Istanbul läuft ein Verfahren wegen Beleidigung des Türkentums. Trotzdem konnte sie heute nach Aachen kommen. Wie es nun weitergeht vor Gericht, wie ernst ihre Lage genau ist, weiß sie nicht. Aber da geht es ihr ähnlich wie 600 weiteren Unterzeichnern des Appells, gegen die auch Verfahren laufen. Und sie müssen erleben, wie sie Tag für Tag in den von der Regierung kontrollierten Medien beschimpft werden, berichtet Esra Mungan.
Wir fühlen den Damoklesschwert über unseren Häuptern. Den Schwert durch die Medien, aber auch den Schwert durch das Justizsystem.
Dazu kommt noch, dass der lange Arm des türkischen Staates auch in die Hochschulen hineinreicht. Viele Akademiker der Initiative verlieren ihre Stelle.
Ungefähr 50 sind arbeitslos und die Zahl wird größer und größer. Also sie sind gefeuert worden von ihren Unis und das heißt, dass die dann einfach keine Stelle finden werden in irgendeiner anderen Universität in der Türkei, weil wir jetzt auf einer Schwarzliste sind, alle Unterzeichner.
Esra Mungan hat zurzeit noch einen Job. Sie bekommt viel Unterstützung von ihrer Uni. Trotz des enormen Drucks von Seiten des Staates will sie weiter für Frieden und Demokratie in der Türkei kämpfen.
Man hat uns einschüchtern wollen, aber wir lassen uns nicht einschüchtern. Aber ich bin eine Person, die einfach nicht mit Angst leben kann. Auch als ich verhaftet worden bin, interessanterweise, habe ich mich sehr stark gefühlt. Also ich habe mich überhaupt nicht eingeschüchtert gefühlt.
Und so geht es offenbar vielen in der Türkei. Trotz der Verfolgungs- und Verhaftungswelle an den türkischen Hochschulen haben den Appell der Wissenschaftler für den Frieden in den vergangenen Monaten hunderte weitere türkische Akademiker unterschrieben. Inzwischen gibt es mehr als 2000 Unterzeichner. Angesichts des großen Medieninteresses für die türkischen Wissenschaftler kommt der zweite Preisträger, die Bürgerinitiative Offene Heide, fast ein wenig zu kurz. Aber das nimmt Bernd Luge, der Sprecher der Initiative, gelassen. Die Initiative kämpft seit mehr als 20 Jahren gegen die militärische Nutzung der Kolbitz-Letzlinger Heide nördlich von Magdeburg. Dort befindet sich ein Gefechtsübungszentrum der Bundeswehr, gegen das die Initiative immer wieder Protestmärsche organisiert. Jetzt dafür gewürdigt zu werden, hat für Bernd Luge besondere Bedeutung.
Es bedeutet im ersten Augenblick für uns große Freude. Anerkennung für diese Arbeit, die nicht immer leicht ist, die wir auch vom Herzen her betreiben. Und dass wir auch ein bisschen bekannter werden noch. Dass man hört, ach, was die machen, ist ja nicht nur Spinnerei, sondern andere Leute erkennen das an. Und das ist wunderbar.
Der Aachener Friedenspreis wird heute Abend in der Aachener Aura Carolina verliehen.
Soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.